wenn man ein bisschen was im Glas lässt. Die lassen immer was drin. Immer ist irgendwas drin. Immer ist ein bisschen Kaffee noch im Kaffee, immer ist noch ein bisschen Wasser im. Und ich habe mich immer gefragt, warum?
Warum?
Ich weiß es nicht.
Aber er kein Schauspieler war.
Doch, doch, auch Schauspieler, keine Ahnung. Auf jeden Fall das Problem bei dem war, er hat sich geweigert, so Klischee Italiener zu sprechen. Weil wir Deutschen, wir haben, wenn es um Produkte geht, haben wir ein Klischee-Dialekt im Kopf. Ja, also ist ja auch klar, weil, ne? So. Und dann habe ich den halt so, da mag ich doch Agbällchen Toskana, gratiniert. No, no, Rezept auf der Packung.
So hast du es gemacht.
So habe ich es gemacht und so lief es zwei Jahre lang.
First Take, oder? Was rein?
Steak, einfach rein und dann saßen sie da mit ihren 6 Laptops.
Was mir nur auffällt für meinen Beruf, also übrigens Feedback ist, ich habe noch nie gehört, Sven, das kannst du so nicht sagen. Da muss ich wirklich dem WDR mal sagen, vielen Dank auch für das Vertrauen. Und es ist dann so...
Ich höre dich ja sehr oft.
Ja.
Ich würde nicht vergessen, als das eine Typ. Ich muss das jetzt an der Stelle sagen, weil es mein Lieblingstor. Dir ist es unangenehm, ich merke es, aber es ist mir scheißegal.
Nein, ist mir auch nicht unangenehm.
Wir haben eine Riesenkrise in der ganzen Branche. Also die ganze Branche, ich mache das jetzt seit 25 Jahren, ungefähr, sage ich jetzt mal grob, doch 25 Jahren professionell.
Die Keinratgeber. Vom Leben und anderen Zumutungen. Dein Podcast mit Martin Klempner und Sven Pistor.
Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind die
Keinratgeber. Martin Klempner.
Sven Pistor.
Wobei ich jetzt Martin Klempner gesagt habe.
Ich finde meinen Namen, wenn du ihn sagst, weil du ja so ein toller Sprecher bist. Also das hört sich dann auch schon mal nicht so schlimm an, weil ich finde meinen Nachnamen ja ganz schlimm.
Klempner?
Ja, ich meine, wenn er Klempner, also wenn du jetzt Gaswasserinstallateur bist, dann ist das ein toller Name.
Ich verbinde den eher auch so mit Berlin und so und nicht mit Köln, aber du bist eine Kölsche, ne?
Ich bin eine Kölsche Jung, müsste aber eigentlich mit dem Namen eigentlich ein super, also boah, jetzt bringst du mich gerade auf eine Idee, ich könnte ja Schauspieler werden.
Martin, dich kennt man, weil das ja die allererste Folge ist von Die Keinratgeber, als Schauspieler, als Dennis aus Hürth, aus der Heute-Show. Du hast schon so vieles gemacht und naja, jetzt haben wir uns beiden gedacht, es ist an der Zeit, ja, hier endlich mal öffentlich zu machen, dass wir einander kennen und schätzen und mögen. Und wir treffen uns Woche für Woche für Woche ab sofort, um ein Thema zu besprechen, was wir irgendwie relevant und wichtig finden.
Genau, das kann ein Thema sein, was uns einfach schon aufgrund unseres Alters vielleicht oder unserer Freundschaft sowieso auf der Seele brennt. Es kann aber auch ein aktuelles Thema sein, aber es kann aber auch vielleicht ein Thema sein, was mich jetzt an dieser Stelle schon Überwindung kostet, vielleicht auch ein unangenehmes Thema ist, wie zum Beispiel der Tod.
Oh ja, haben wir beide Erfahrungen gesammelt. Ich meine, ich bin jetzt 53, normalerweise rede ich über Fußball.
Ich versuche die ganze Zeit die Überleitung zu finden. Wir müssen dieses Professionelle einfach noch wegkriegen. Wir müssen uns viel mehr ins Wort fallen.
Ja.
Gegenüber sitzt mir Sven Pistor, die Stimme des Westens. Ich würde sagen, ich bin kein Fußballfan, sondern ich habe einen Fußballfan Genetikfehler, weil ich habe mich jahrelang gegen gewehrt.
Also du bist Schalker oder was?
Nee, das ist das Komische.
Den kannst du immer machen im Fußball.
Ja, das stimmt, aber ich weiß nicht, als kleiner Junge war ich auch Schalke-Fan, obwohl ich eine Kölsche Jung bin. Und dann ist aber so lustig, wenn du dann jahrelang in Hamburg lebst und mir haben dann ein paar Leute immer ihre Dauerkarte gegeben, weil sie nicht hingehen konnten. Dann war ich dann immer abwechselnd bei St. Pauli und beim HSV und vermisst habe ich den FC. Das geht halt nur im Fußball. Aber ja. Und jetzt lenk nicht von dir ab. Du absolut Fußball, ein Podcast, der mir auch sehr ans Herz gewachsen ist. Und natürlich die Bundesliga-Konferenz. Ich weiß nicht, was gab es zuerst? Warst du zuerst da oder gab es zuerst die Bundesliga-Konferenz?
Ich bin jetzt der dritte Moderator, der im Fußball-Westen, wir hoffen natürlich, dass wir überall gehört werden, deutschlandweit und wo auch immer man eben diese Sprache spricht. Im Fußball-Westen bin ich der dritte Studiomoderator. Angefangen in den 60er Jahren hat das mit dieser Konferenz, ich finde es immer witzig, wenn ich Fernsehen gucke. Und die dann damit werben, ja, das Original, die Konferenz. Aber das Original, die Konferenz, gibt es ja im Radio seit den 60er Jahren. Kurt Brumme war der erste Moderator bis in die 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre. Geile Geschichte auch, warum er dann abgelöst wurde von Dietmar Schott, meinem Vorgänger. also nicht, der ist nicht unehrenhaft entlassen worden, aber es gab eine Geschichte, die ist einfach unfassbar. Am Ende der Sendung gab es immer die englische Liga, die Premier League. Ne? 6:10 wurde angerufen und Toby Charles meldete sich immer für die Hörerinnen und Hörer und berichtete von Spielen Arsenal gegen Liverpool und so per Telefon.
Ach Quatsch.
Ja, ja, genau. Und dann hat Kurt Brumm immer angerufen. Ja, und erstmal ging es immer ums Wetter. Ja, Tobi, wie ist denn das Wetter? Ja, it's raining cats and dogs and ja. Und hat so erzählt und der ganze Fußballwesten wähnte sich natürlich an einem Fernsprecher irgendwo in London oder Nottingham oder wo auch immer. Aber dann kam raus, dass dieser Toby Charles am Radertalgürtel in Köln stand, an einem Münzfernsprecher. Der arbeitete nämlich für die Deutsche Welle, für das englische Programm.
Das erzähl kein.
Es war so.
Aber ist das nicht verfilmt worden sogar? Weil ich das
Der Spiegel hat das dann irgendwann rausgefunden. Und das war dann echt eine Geschichte. Naja, dann war auf jeden Fall Kurt Brumme, der war damals Sportchef, irgendwann nicht mehr Sportchef. Und also, nee, ist nicht unehrenhaft entlassen worden, aber es war ein kleines Skandälchen. Dann kam Dietmar Schott und dann kam ich. Und ich mache das jetzt seit 25 Jahren, long story short. Ich liebe Fußball im Radio und bis zur Pensionierung machen.
Ja, wir lieben es alle, weil ich bin, das ist ja für mich, jeder kommt ja auch sofort mit dem Satz, ich bin ja damit groß geworden, aber wir Jungs und da waren auch zwei Mädels immer dabei, wir haben uns halt immer auf irgendeinem Schulhof getroffen oder im Hinterhof bei den Garagen, da sind wir aber meistens vertrieben worden, weil, ich meine, es gab ja nichts Tolleres, als beim Fußball gegen so ein Garagentor zu donnern.
Ja.
Jeder hat dieses Geräusch noch.
Ja, stimmt.
Ich habe damals gedacht, warum sind die Leute denn immer so sauer, aber es ist auch wirklich ein krasses Geräusch. Und dann haben wir uns später immer auf der Wiese getroffen und weiß noch, wie, hier können wir spielen, hier ist keine, doch, hier ist Hundekacke. So, oder schon weitergegangen. Ja, ja. Damals war noch normaler, dass sie den Hunden was aus dem Hintern fällt.
Ja.
Und da war ja Radio aufgestellt und Tor bei FC Bayern. Ah, Mist.
Ja, genau. Ja, oder bis heute denke ich mir, wenn ich sage, und jetzt geht's nach Schalke, dass die Leute, das ist so meine Vision, tatsächlich ihre Autos ja noch in Waschanlagen dann waschen oder egal wo, es mir ist fast so egal, wo die Leute das hören, aber ich kriege immer mit, die sagen, ja, das gehört zum Samstag dazu, ist ein Lebensgefühl. Und wenn man sagt, Tor auf Schalke, dann weiß ich ganz genau, jemand sitzt da im Auto und sagt, Ruhe! Und alle wollen wissen, was da jetzt eigentlich abgeht. Und das ist natürlich im Vergleich zu deinem Beruf mein Vorteil. Mein Geschäft kommt von vorn, weißt du? Wir zeichnen jetzt Freitag auf. Ich habe heute Morgen gesprochen über zum Beispiel Dortmund in Leipzig, Meisterchancen oder nicht und so. Mhm. Mein Geschäft kommt von vorne. Du hast ja zum Beispiel als Schauspieler oder auch als Comedian auf der Bühne immer erstmal ein Programm, was du selber machen musst. Das heißt, du musst ja in den Kreissaal der Ideen und das alles immer selber auf die Welt bringen. Bei mir kommt das Geschäft von vorn. Deswegen bewundere ich dich. Ich habe dich so mittlerweile sehr oft gesehen auf der Bühne.
Mhm.
Das ist ja 360 Grad, was du da machst. Deine Weihnachtsshow letztens als Dennis aus Hürth, die Figur ist ja vor allem im Westen super bekannt.
Mhm.
Wann schläfst du eigentlich? Weil du musst das ja alles schreiben.
Ja, zu wenig. Also ich muss auch sagen, mit meinem besten Freund und Kompagnon Mario haben wir fast 2000 Folgen Dennis ruft angemacht, ja, für 1 Live. Das haben wir auch alles, also es beginnt immer damit, dass ich das improvisiere und wir daraus dann immer eine Version machen. Manchmal brauchen wir 10 Minuten, manchmal aber auch 2 Stunden für eine Sache oder aufwendigere Sachen. Und mein großes Problem war, ich habe halt nie einen Autor gefunden. Weil die immer gesagt haben, ja, das kann man nicht schreiben und so, was ich ja total Quatsch finde, weil Gag ist Gag. Das ist ja nur eine Sprache, also quasi eine
Fremdsprache. Ja, aber das ist ja schon auch eine Kunst. Ein Gag, eine Pointe, so hat ja nicht jeder. Ich finde es total schwer.
Eben, und dann war bei mir am Anfang immer sehr viel Recherche. Und das Schlimmste ist, aber das wird jeder Autor auch bestätigen, ist das leere Blatt. Also der Rechner, wo der Cursor irgendwie am Blinken ist. Und du weißt jetzt nicht genau. Und ich habe mittlerweile, ja, weiß ich nicht, knapp 2500 Seiten schon mal einfach so drauf losgeschrieben und denk so, oder sehe was, weil ich sehr viel beobachte auch und sag, ja, dann können wir mal eine Story draus machen. Oder auch so typische Sachen im Alltag mit der Partnerin, weil Dennis ja mittlerweile auch mit seiner Larissa zusammen wohnt. So, wenn ich mich andauernd über dieses Stütz im Glas aufrege, ich kann es nicht verstehen, warum. Sorry, liebe Ladies, warum ihr jemand Stütz im Glas lasst? Warum? Also Stütz heißt das bei uns in Köln, wenn man ein bisschen was im Glas lässt. Die lassen immer was drin. Immer ist irgendwas drin. Immer ist ein bisschen Kaffee noch im Kaffee. Immer ist noch ein bisschen Wasser im. Und ich habe mich immer gefragt, warum?
Warum?
Ich weiß es nicht. Ich habe eine Theorie, die denken, dass es vielleicht einen Sturm gibt in der Wohnung oder im Haus und dass das Glas dadurch nicht umfällt. Ich weiß es nicht.
Ach so.
Sven, ich habe keine Ahnung. Wir haben uns mal, Mario und ich, wir sind ja auch so Nerds, wir haben uns mal die Mühe tatsächlich gemacht und haben das ausgerechnet im Leben einer Frau, wie viel das dann wäre. Weil wenn das immer 0, wenn man davon ausgeht, dass es 0,1 Milliliter ist und sie im Tag irgendwie, sage ich mal, 6-mal was trinken würden. So, und dann haben wir das hochgerechnet, durchschnittliche Lebenserwartung gleich 83. Und ich weiß nicht, auf wie viel Liter wir da gekommen. Ich gucke gerade den Mario an. aber ich glaube, wir sind da auf einen ganzen Pool, also paar tausend Liter gekommen, die da einfach immer in diesem Glas.
Aber das habt ihr dann wirklich auch dann ausgerechnet?
Ja, ich rechne
das. Ihr seid schon kranke Seelen, das wisst ihr schon dann.
Kleines Ding nur, ganz kurz, was ich auch ausgerechnet habe. Man geht davon aus, dass eine Frau am Tag 21.000 Wörter redet, ein Mann 18.000. Das sind erstmal nur 3.000 Wörter am Tag. Rechnest du das die Woche hoch? Ja, pass auf, rechnest du das die Woche hoch, sind das 21.000. Im Monat sind das 84.000. Zum Vergleich, ein Buch hat 70.000 Wörter. Die mehr reden, 84.000. Aufs Jahr hochgerechnet sind das 1 Million Wörter, die sie mehr reden. Und wenn ein Mann im Durchschnitt 78 wird und eine Frau dagegen 83, die ganze Differenz komplett ausgerechnet, haben wir 120 Millionen Wörter, die mehr reden als wir.
Jetzt mach das durchschnittliche Alter von Männern geteilt durch die gesprochenen Wörter, dann hast du eigentlich, und du sagst, es ist lebenswert, sehr auch ohne Wörter klarzukommen,
ja,
ist die relative Länge des Lebens des Mannes länger.
Da kannst du mal sehen.
Hast du verstanden?
Ja, aber warum sind wir keine Professoren geworden?
Ja, absolut.
Wieso Martin, bist du Radiomoderator geworden und Sprecher, aber auch Moderator an sich? Ja. Und warum bin ich da, was ich bin, gibt es gar keine Bezeichnung für.
Ja, was bist du denn eigentlich?
Das ist die Frage. Weißt du, wenn ich in einem Interview sitze und der Interviewer hat sich ein bisschen mehr vorbereitet, als einfach nur Wikipedia zu lesen, weil ich merke das immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du selber ein Interview gibst und derjenige oder diejenige sitzt dir gegenüber und sagt, sie haben also bei den ganzen Die Ärzte-Videos mitgespielt und sind die Stimme des kleinen Hungers. Dann weiß ich immer ganz genau, die haben die ersten zwei Sätze gelesen, aber weiter haben sie nicht gelesen.
Der kleine Hunger von Werbung hast du
gespielt? Ja, ich habe viele Werbung
gesprochen.
Viel? Ja, eigentlich, also man könnte noch mehr sprechen, aber Knurr, was darf es heute sein? Und sowas.
Alles. Solche Produkte hast du beworben?
Und vor allen Dingen auch immer diese ganzen Klischee-Dialekte. Also kann ich ganz kleine Anekdote dazu erzählen.
Deswegen sitzen wir hier.
Genau, das ist ja eigentlich der Sinn dieser ganzen Sache. Und ich schwöre, dass die Geschichte stimmt. Ich war im Baumarkt, krieg einen Anruf von einem großen Studio. Man ist so als Sprecher überall bei den Studios gelistet. Mhm. Und die so, ey Martin, hier ist XY-Studio. Ich sag jetzt mal den Namen nicht. Ne? Wir haben hier einen Kunden sitzen und wir haben hier richtig Stress gerade. Kannst du einen Italiener? Ich so, ja, klar, ist ja kein Problem. So, ja, und dann, okay, alles klar, lange Rede. Die Geschichte war ein bisschen länger, weil die ihm gesagt haben, setz dich, dann komm vorbei, aber wir sitzen in Berlin. Ich bin gerade in Hamburg. Setz dich in den Zug, wir warten auf dich. Haben die mich mit dem Zug dahin kommen lassen. Oder setz dich in ein Taxi. Hauptsache du kommst, so ein Wahnsinn.
Und da war noch richtig Geld im Markt, das war alles kein Problem.
Richtig, das war damals noch kein Problem. Man kam schon hin, Stimmung konntest du schneiden, die Stimmung wirklich.
Alle Scheiße drauf.
Untertitel im Gesicht, wir sind richtig abgefuckt. Lange Rede, die hatten einen Italiener da gehabt. Mhm. Er sollte einen Werbespot sprechen. Damals war es auch so, sollte immer so wahrhaftig sein. Also haben sie einen Italiener genommen, der halt Deutsch reden sollte.
Aber der kein Schauspieler war.
Doch, toll, auch Schauspieler, keine Ahnung. Auf jeden Fall das Problem bei dem war, er hat sich geweigert, so Klischee Italiener zu sprechen. Weil wir Deutschen, wenn es um Produkte geht, da haben wir ein Klischee-Dialekt im Kopf. Mhm. Ja, also ist ja auch klar, weil, ne? So, und dann habe ich den halt so, da mache ich doch Agbettchen Toskana, gratiniert. No, Rezept auf der Packung.
So hast du es gemacht?
So habe ich es gemacht und so lief das 2 Jahre lang.
First Take oder was?
Rein? First Take, einfach rein und dann saßen sie da mit ihren 6 Laptops damals, weiß ich nicht, so eine fette Werbung, Jung von Matt oder keine Ahnung.
Richtig fett.
Ja, da waren nur diese
Top auf der
alle Pops. Mit mindestens 3 oder 4 Assistenten dabei, die auch einen Laptop
hatten. Alle keine Ahnung hatten.
Und alle pisst waren.
Ja. Wahnsinn. Ja, das Werbung hast du gesprochen. Aber viele sehen dich auch immer wieder in der Heute-Show, wo du auftrittst. kann ich mir vorstellen, dass, also ja, wenn es um Interviews geht, dann geht es auch um die Arbeit da. Also das wird ja. Leute, die das hier hören, wir wollen ja ein bisschen erzählen von unserem Beruf. Das ist ja schon interessant, wie das läuft.
Wir wollen auch so ein bisschen, ne, also gut, dass du es nochmal erwähnst an der Stelle. Wir wollen natürlich schauen, dass wir auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern jetzt, um ohne jetzt wie andere, als schlecht über andere zu reden. Aber ich glaube, dass Menschen, die sich... unsere Sachen anhören oder ansehen, glaube ich, ein ganz anderes Bild davon haben, wie es jetzt tatsächlich läuft.
Und wir sind ja die Keinratgeber. Das war, glaube ich, warum? Weil wir das nicht erzählen, so ratgebermäßig, am Motto, ja, wenn du in dir den Schauspieler siehst und du willst unbedingt auch irgendwann mal Martin vom Sockel treten und dann selber da, dann musst du das so und so machen. Dieses Ansinnen habe ich 0,0 mit diesem Podcast. Also, wenn ich mit dir über Themen spreche jetzt, Woche für Woche für Woche, auch schwierige Tod, es kann aber auch was Lustiges sein oder Sucht oder keine Ahnung was, dann glaube ich, dass wir vielleicht erzählen, was wir erlebt haben mit diesen Themen. Und wenn Leute sich da was rausziehen, dann ist das wunderbar. Es ist wie so ein Popsong, finde ich. Wenn du einen guten Popsong schreibst, dann ist die Freiheit des Zuhörenden, daraus etwas, die eigene Welt da rein zu projizieren. Und diese Vorstellung habe ich, weil ich fand es schon als Jugendlicher gängelnd und fürchterlich, wenn mir Leute Ratschläge gegeben haben, ungefragt.
Wir wollen ja wirklich ehrlich, also wir wollen ja wirklich auch die Leute damit ja unterhalten, in Anführungszeichen, dass wir sehr ehrlich sind. Und ehrlich, wir würden schon gerne Rat geben, also ich wäre schon gerne ein Ratgeber, aber ich bin nicht hübsch genug, um dann irgendwie eine Ehefrau von Oliver Pocher zu daten oder sowas. Wie heißt
welche denn jetzt dann?
Ja. Ich weiß nicht, wie heißt vegane Schnitze Beyond oder so, keine Ahnung. Das gibt's ja auch. Also es gibt ja diese Ratgeber, die füllen ja damit Hallen. Die sind ja da, die werden dadurch Millionäre. Also
ja, aber wir sind ja die Keinratgeber. Wir können ja nicht sagen, wir machen halt keinen Ratgeber und geben Ratschläge. Das wäre.
Wir können es aber auch nicht gegen wehren.
Nein, wir können es. Wenn ihr das also da draußen hört und denkt, das ist ja echt abgefahren, was Herr Klempner erzählt und wie das ist mit diesem Job bei Jung van Matt und ich komme da als Sprecher, dann kann man ja vielleicht was fürs Berufsleben rausziehen. Aber heute schon, wird die Leute interessieren. Wie viel, wenn du so ein Spot da drehst, wie alt, lang sind die? 2 Minuten oder was?
Ja, mal 1,5 Minuten, mal 3 Minuten, je nachdem.
Ne? Wie läuft das dann? Rein praktisch? Ich meine, du bist ja...
Ach du, ganz praktisch ist das so, dass du den Text relativ kurzfristig bekommst. Vielleicht manchmal am Tag selber noch, meistens aber einen Tag vorher. Dann wird der aber vielleicht noch eventuell 2-mal geändert. Dann kommst du morgens hin und dann ist eigentlich schon in dem Moment, wenn du morgens aufstehst, hast du schon keine Zeit mehr. Also das ist halt wirklich so richtig Kamikaze-mäßig wird das gedreht.
Immer hier im Kölner Umfeld? Immer
im Kölner Umfeld, je nachdem, was du brauchst. Wenn das in der Kneipe stattfindet, dann versucht man schnell irgendwie eine Kneipe zu kriegen. Oder in einem Bürokomplex wird meistens dann das, was irgendwie so rund um die Parteien, die Stories, die so rund um Parteien geschehen, weil es dann natürlich irgendwie so eine Sitzung ist oder so. Oder, ne? Weil Köln ist ja das Tolle, du musst dich ja nur quasi entweder nach links oder rechts nach vorne fallen lassen, dann bist du ja an einem Drehort. Weil die Stadt ist ja sehr komprimiert und findet ja alles statt.
Das stimmt, ja.
Ne? Und dann hast du auch nicht wirklich viel Zeit, es zu drehen. Dann ist dann auch schon Feierabend. Aber es ist, was die Leute eben nicht wissen, ist, wenn man diese 1,5 Minuten sieht, dann waren wir damit 6 bis 7 Stunden beschäftigt. Wenn wir nicht sogar noch anreisen müssen, sind wir 8 Stunden beschäftigt. Und dann haben da natürlich auch noch Leute stundenlang dran gesessen. Also der Joscha zum Beispiel, unser Regisseur, der kriegt das vorher, der muss das dann vorbereiten, der muss das dann mit einem drehen. Dann setzt er sich noch in den Schnitt und bis er das dann abgegeben hat, dann hat er noch 3-mal einen auf den Deckel gekriegt, weil er das so gemacht hat, wie er das denkt und so weiter. Also muss ja nur noch mit den Leuten.
Aber ist ja das erfolgreichste Satireformat in Deutschland zurzeit, ne? Oder? Ich meine, heute Show.
Ja, Extra 3 sehe ich auch. Bin ich auch ein großer Fan von.
Aber was die Abrufzahlen und so und was Quoten angeht, ist doch. Oder?
Absolut. Ja, nach wie vor. Es hat so sein Stammpublikum und ich finde, die Heute Show ist auch das beste Beispiel dafür, dass man ja das Fernsehen trotzdem noch leben kann. Ne?
Sprichst du was gelassen aus?
Ja,
noch leben kann.
Naja, wir haben eine Riesenkrise in der ganzen Branche. Also die ganze Branche, ich mache das jetzt seit 25 Jahren, ungefähr, sage ich jetzt mal grob, doch 25 Jahren professionell. Vorher habe ich es aber schon mal immer nebenbei gemacht, neben dem Jurastudium war ich schon irgendwie Schauspieler. Und aber jetzt die Krise, die wir die letzten, seit Corona würde ich sagen, ging das so los, geht's wirklich bergab. Man sieht's jetzt bei RTL, da sind hunderte von Leute entlassen worden.
600, ne?
600 sogar, ja. Und Produktionsfirmen, denen es eigentlich immer sehr gut ging, die haben auch Schwierigkeiten, weil Sender wiederum nur noch sagen, ey, wir haben nur noch ganz wenig Geld, mach uns da irgendeine Fernsehshow für. Aber das größte Problem, und das, das ist halt so das, ich bin ja auch Produzent, zwar ein kleiner, aber dicker, ist so, dass sie alle keinen langen Atem haben. Ne? Also du, zum Beispiel jetzt bei der Heute-Show zu bleiben, die ersten Quoten, die waren jetzt auch nicht doll. Aber da hat der Chef damals vom ZDF, der Bellut, dann gesagt so, nee, das ist ein wichtiges Programm. Das ist ein ganz wichtiges Programm für uns, für die Zukunft. Ob die Zuschauer das jetzt erstmal annehmen oder nicht, es bleibt im Programm als Angebot zur Annahme. Und das hast du, das war schon, das ging schon 2003, da war ich bei einer war meine erste Comedy-Show, Happy Friday. Da hatten wir so einen Quotendruck und da wurden noch die 12 Folgen durchgezogen, aber da wusste man schon nach der 8. Folge, es wird abgesetzt. Weil es wieder einen neuen Chef bei Sat.1 gab, der wollte wieder alles anders machen, aber damals spielte Geld keine Rolle. Und heute ist es so, man hat eine Anfrage, man möchte am liebsten 8 Folgen machen, die Produktionsfirma muss es fast komplett selber übernehmen von der Kohle her und es wird nach der ersten Folge oder zweiten Folge direkt abgesetzt.
Aber das stresst mich ja jetzt schon beim Zuhören. Und die Frage ist, wo ist denn da, also wenn wir über deinen Beruf sprechen, Schauspielerei, wenn die Kamera dann an ist und du musst deinen Text, dein Schauspiel da wirklich präsentieren, das ist ja eine totale Drucksituation und du musst gegebenenfalls was Leichtes spielen. Also dieses, wie du dich innerlich fühlst und was du nach außen repräsentieren musst. Ich glaube, das ist in unserem Beruf sowieso fast das Anstrengendste. Auch wenn man,
ja. Also du hast mir ja auch gesagt, du hast ja auch lange Formel 1 gemacht. Und du hast meinen Traumberuf quasi schon erlebt, also an der Rennstrecke zu stehen. Oder ich habe gesagt, ich würde mich auch selbst an eine Sprungschanze stellen, weil ich das so faszinierend finde. Ich finde den Sportreporter draußen sein an der Piste. Ich melde mich hier von weiß ich nicht, aus St. Moritz und gleich ist hier Abfahrt Super-G der Herren irgendwie und ich habe mir den Hotel Heidler, der Berke Hotel.
Ja,
für mich nicht, aber und dann weißt du,
nein, das Sportjournalismus ist was Tolles.
Stress, oder?
Ja, schon, ich weiß, als ich anfing, du musst ja, das ist das Schlimme beim Schauspiel wahrscheinlich auch, du musst deine Rolle spielen und du musst selbstbewusst sein, zumindest verkörpern, wenn du so, wie du dich innerlich fühlst, das ist ja am Anfang fürchterlich, du bist ja total unsicher. Und ich weiß, ich bekam beim Westdeutschen Rundfunk die Möglichkeit, eine Hospitanz zu machen. Das ist also ein ganz normales studentisches Praktikum, aber am Mikrofon schon. Und da Stimme klappte sofort. Also da hat eine Technikerin, ich habe abends so ein Manuskript mal aus dem Mülleimer geholt, da war gerade keiner im Studio, da habe ich gefragt, hör mal, kann ich mich mal hier ins Studio setzen und mal diesen Text lesen? Und dann sagst du, was mit der Stimme ist, weil ich wusste ja noch gar nichts. Ne? Der Gitarrist meiner damaligen Band hat unsere Band verlassen, weil er zum Deutschlandfunk zu einem Volontariat gegangen ist. Den hörst du heute noch in den Informationen am Morgen, Dirk Müller. Aber der war ja Gitarrist und ich war der Sänger. Ich dachte, hey Dirk, Entschuldigung, aber ich arbeite ja am Mikrofon.
Können Gitarristen überhaupt reden?
Das ja, er kann nicht. Sehr gut. Der war auch mit allem, der hat ja mit Summa Cum Laude da Politik und Geschichte, ganz gescheiter war das. Ich war aber der Sänger und dann war ich im Sport und konnte dann abends im Studio mal mich ans Mikrofon setzen und das war schon für mich ein wichtiger Moment, dass die Frau einfach als Profi sagte, kannst du machen, kannst dich ans Mikro setzen, ist okay, das da so passt. Und dann habe ich ja am Mikrofon gesessen und dann war keiner in der Redaktion und dann Michael Mayer, das war 97, ich weiß ganz genau, da hatte Dortmund gerade die Champions League gewonnen und Lars Ricken aus 103 Metern, 3-1 geschossen.
Er war noch auf dem Parkplatz, da hat er geschossen.
Nein, das war sein erster Ballkontakt und da schießt Lars Ricken das Tor. Ne? Und in dieser Woche war ich schon da und wir konnten ein Interview machen mit Michael Mayer, der war damals der Manager und das war ein ganz großer Name damals. Und ich war der Einzige, der in der Redaktion war, dann rief ich an, für du das Interview. Und dann habe ich mich ins Studio gesetzt, ich werde es nie vergessen, habe dann einen Kopfhörer angesetzt und saß da und da ist ja dieses Rotlicht. Und dann wurde gesagt, ja, wenn Rotlicht angeht, dann ist Michael Mayer in der Leitung. Und ich saß da, weißt du, ich dachte, Sven, du musst jetzt versuchen, bald zu pissen, weil du hast ja noch nicht mal eine Frage aufgeschrieben, du weißt gar nichts. Ich dachte, okay.
Katastrophe.
Rotlicht geht an. Ich sage, ja, Pisto hier, guten Tag, mein Name. Ja, genau. Sie wissen, worum es geht, Herr Mayer, ne? Und er nur so, nö.
Weißt du?
Das Kartenhaus fiel zusammen. Ich habe ja mir da ein Interview dann zusammengestammelt. Aber so fing das alles an. Und 5 Jahre später bekam ich die Möglichkeit, tatsächlich als Moderator zu arbeiten. Bei WDR 2 Liga Live. Und das ist, glaube ich, du hast eben bei der Heute-Show gesagt, da ist man dran geblieben, da ist irgendwie ein Lebensgefühl entstanden und eine Marke. Heute-Show, weißt du genau, wenn du's, ich guck's immer und ich finde, selbst die durchschnittlichen Sendungen sind sehr gut. Mhm. Und von 10 Sendungen würde ich bei einer sagen, noch nicht mal das. Ich finde sie immer super.
Ja, das ist doch toll.
Und dann gibt's Top-Sendungen. Und ich würde für die Bundesliga-Sendung im Radio sagen, dass die okayen Sendungen die Leute immer sehr gut unterhalten am Samstagnachmittag. Und das ist ein Lebensgefühl.
Ja, da kommt's natürlich aber auch, gut, ihr begleitet natürlich die Spieltage. Und wenn am Spieltag, ich finde, es gibt ja auch Spieltage, da passiert ja einfach gar nichts. Da ist wie, dass sie sich irgendwie alle abgesprochen haben. Ja. Und wenn es da auch darum geht, dass man auch vielleicht nicht verlieren darf und sich hinten reinstellt.
Aber da kommt Unterhaltung ins Spiel, Martin. Da musst du gucken, dass du irgendwie was draus ziehst dann und dann daraus irgendwie ein Thema machst. Ja, spannend. Also das sind ja unsere Berufe. Und da kommen wir her.
Ja, aber was glaube ich, interessant sein könnte, um nochmal den Einblick da zu geben, ich glaube, dass Leute jetzt auch, ich fühle mich dann immer, weißt du, was macht dieses Lob mit mir der Heute-Show? Aber in meinem Kopf, ich gebe es gerne weiter, weil ich habe damit gar nichts zu tun. So, ich mache zwar die Einspieler, hauptsächlich macht das Olli Welke und Morten Kühne, so die schreiben fast alles mit den ganzen anderen Autoren zusammen. Und sind das prägende Gesicht dieser Sendung und auch den prägenden Gedanken, der da drin ist.
Ja, du bist aber Teil dieser
Maschine. Ja, genau. Und das merkt man auch an den Reaktionen. Also man kriegt ja nicht nur nette Reaktionen darauf.
Kann ich mir vorstellen.
Und da sind wir halt. Und deswegen meine ich, dass solche Sendungen wie jetzt sagen wir die Heute-Show oder Extra 3 oder jetzt auch Herr Böhmermann, dass das schon durchaus mal wichtig ist, dass man vielleicht auch mal da wieder dahin geht, wo es auch mal wehtut und dass der Humor natürlich immer so auch so vielleicht so ein kleiner Öffner ist, so eine Nuss zu knacken, mal über was nachzudenken. Mhm. Immer dann, wenn man das Gefühl hat, also da weiß ich jetzt nicht, soll ich darüber lachen, ja oder nein?
Ja, ich finde die Themen mittlerweile so, so viele Themen, die uns umtreiben in der Welt, Amerika, Umweltschutz und ich weiß, es ist ja so viel geworden, dass du dich fragst, okay, wie erreiche ich die Menschen vielleicht mit wirklich wichtigen Botschaften? Und da ist Humor natürlich ein guter Weg.
So, und was haben wir die Alternative dazu? Ist natürlich Social Media, Instagram, TikTok und Co. Mhm. So, und das ist auch sehr lustig zum Teil, was ich dann da lese oder mir anschaue. Auch ich schaue mir das an. Nur man muss halt immer wissen, da sind keine Redaktionen dahinter. Ne? Also da wird nicht diskutiert über ein Thema. Können wir das jetzt noch machen? Kann man das den Leuten zumuten und so weiter? Und polarisiert das nicht zu stark? Also es gibt ja auch Diskussionen innerhalb einer Redaktion.
Ja, was mir auffällt ist,
das ist aber, denke ich mal, ähnlich wie bei euch auch beim Thema Fußball, weil das polarisiert ja so immer schon, ne?
Ja.
Aber ihr habt ja nach der Sendung, denke ich, auch mal gesagt, boah, ey, Sven, warum hast du das so und so? Das könnte man auch missverstehen. Nur wenn jetzt bei Instagram, da wird einfach klar gesagt, hier, guck mal, was Ronaldo da getan hat. Er ist ein schlimmer Mensch.
Ja, also, was ich halt vielleicht ist das ein Phänomen dieser Zeit. Du hast jetzt die sozialen Medien angesprochen und ich merke, dass ich auch bei Instagram zum Beispiel jetzt USA, der Newsom aus Kalifornien und Trump und dies und ich bin da, weißt du, wisch mich da auch weiter und fällt mir auf einmal auf, wo ich war eine Dreiviertelstunde lang drin, weil das ist ja schon, wenn du für ein Thema da, ich muss Leuten ja nicht Social Media erklären. Was mir nur auffällt für meinen Beruf, also übrigens Feedback ist, ich habe noch nie gehört, Sven, das kannst du so nicht sagen. Da muss ich wirklich dem WDR mal sagen, vielen Dank auch für das Vertrauen. Und es ist dann so.
Ich höre dich ja sehr oft.
Ja.
Ich würde nicht vergessen, ich muss es jetzt an der Stelle sagen, weil es mein Lieblingstor. Dir ist es unangenehm, ich merke es, aber es ist mir scheißegal.
Nein, ist mir überhaupt nicht unangenehm.
Du hast dann irgendwie zu einer Kollegin rübergeschaltet und sie so, ja, und das ist eine total schöne Sache und dann Dings, ich übertreibe jetzt mal, ja, und der Zeugwart war auch da und es war alles total schön und so und du bist irgendwann so,
Ja, gut, haben wir das jetzt auch gehört? Ich weiß, du hast irgendwie so einen ganz krassen Kommentar, wie so, ich übersetze mal, komm, laber uns nicht zu, was ist mit dem Spiel?
Ja, ich spreche dann soweit der Impulsvortrag aus Hoffenheim. Das kann passieren, ja, aber die Freiheit nehme ich mir und das ist, glaube ich, aber auch gewollt, sonst hätten sie mir das schon längst gesagt, weil ich mache das ja jetzt seit 25 Jahren. Ich finde, Fußball ist Unterhaltung, das werden, also natürlich ja. Ist es dann Sport und Ergebnisse und klar, das sind Physios, Trainer, aber ich glaube, der Unterhaltungsaspekt wird in Deutschland nicht überbetont und deswegen hat, glaube ich, unsere Sendung, naja, schon eine eigene Handschrift, weil ich kann ja mit einem Spiel wie Dortmund gegen Bremen nicht genauso umgehen wie Wolfsburg gegen Leipzig. Aber ich sag dir, 9 von 10 Redaktionen werden das machen und die kaufen Rechte ein und sagen, nein, wir müssen, was weiß ich, Wolfsburg, Hoffenheim, müssen wir fett machen oder Heidenheim, Hoffenheim und so. Bei mir findet das dann anders statt, aber zum Glück hat der WDR noch nie gesagt, das kannst du so nicht sagen. Das ist so eine Freiheit, die sie mir da gewähren, aber ich versuche damit auch verantwortungsvoll umzugehen. Was ich aber sagen wollte wegen sozialen Netzwerken, was mir auffällt, und das ist so ein Stein im Schuh, finde ich, dass wirklich Content kreiert wird und es geht dann um ein Zitat oder um ein Bild oder eine Idee. Aber wenn du zum Teil Leute, also die Content-Kreatoren fragst, wie viele Interviews hast du denn in deinem Leben schon geführt, kriegst du ganz oft die Antwort, noch keins. Verstehst du, was ich meine? Also das ist die Stelle, an der ich manchmal anhalte und sage, boah, ist die Entwicklung richtig, dass wir wirklich nur noch in diese Ecke gucken. Aber so, also ich finde in meinem Beruf, dass das Gespräch oder das Interview oder die Reportage, na, du hast ja eben gesagt, boah, ich stehe hier irgendwie am Schanzentisch und bla bla bla. Das ist ja etwas, was immer mehr weggeht, weil Leute eher so Richtung Content denken. Und das ist etwas, was ich, es ist anscheinend nicht aufzuhalten, aber ich finde, das wird überbetont zum Teil in Strategien. Und das ist etwas, was ich nicht so cool finde, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ist mir allerdings auch früher schon aufgefallen, wenn nach den Spielen den Spielern, wenn sie gerade voller Adrenalin schwitzend vom Platz kommen und es ist gerade mal eben nicht gut gelaufen und es werden aus meiner Sicht, sorry, wenn ich das so sage, dumme Fragen gestellt. Also einfach, wenn sie nur provokant sind, wenn sie sagen, ja, habt ihr aber anscheinend nicht gut trainiert und da habt ihr euch nicht, damit derjenige einfach ausrastet, also ich sehe das
Flash-Interview.
Dass der andere nachher dann in seinem Leihwagen dann da sitzt und sagt, boah, ich habe richtig gute Arbeit gemacht, weil der Typ ist vollkommen ausgerastet. So, und das merke ich halt so.
Na, das suggeriert Nähe. Das ist der einzige Grund davon. Direkt nach Schlusspfiff habe ich Hauptdarsteller oder jetzt mittlerweile, man sagt ja in Deutschland, wir versperren uns zu sehr. In Amerika, in den Profiligen dürfen die in die Umkleidekabine und so. Jetzt fangen wir an, die Busseinfahrt vom FC Bayern München in Dortmund und dann, ja, jetzt geht, und unter uns, ja mein Gott, okay, Jamal Musiala hat sein Täschchen, geht in seine Umkleide, er steht da und macht noch Dehnübungen, dann geht er auf den Platz. Also diese Nähe, also dieses...
Das kann ich verstehen. Mir ging's eigentlich eher darum, um dieses, also da sehe ich, um es jetzt ganz provokant zu sagen, keinen Unterschied mehr dazu da, so ob es nachher Interviews nach dem Dschungelcamp gibt mit den Teilnehmern. Also wenn man einfach nur Fragen stellt, die dazu dienen, dass der Spieler XY einfach nur ausrastet. Also das ist einfach, dass eine blöde Reaktion des Spielers gibt.
Wenn er ausrastet aus guten Gründen und das inhaltlich auf das Spiel bezieht, dann ist es ja das, was du, okay, das ist dann Teil des Spiels. Aber wenn es nur um die Frage geht,
ich sag mal, um's klar zu machen.
Hast du schon mal Scheißfragen gestellt bekommen, wo du dann immer kurz davor bist auszurasten?
Absolut.
Welche ist die schlimmste Frage, die man dir stellen kann?
Boah, das ist jetzt schwer. Was sind sie denn eigentlich? Also so...
Was sind Sie?
Was sind Sie denn? Also das habe ich jetzt öfter schon, weil ja, sind Sie jetzt Schauspieler, sind Sie Comedian, sind Sie jetzt Autor, sind Sie Produktions, weil eine Produktionsfirma.
Warum machen Sie jetzt bei Let's Dance mit?
Genau, warum machen Sie das? Und dann in dem Moment frage ich mich das halt dann in dem Moment selber, sage ich, ja, gut, heute Morgen war ich jetzt eigentlich noch der Idiot, der die Schuhe gesucht hat. Aber das sind so typische Fragen, die du nur ich sage es dir, nur in Deutschland gestellt bekommst. Bei Künstler in England, Amerika oder sonst was, da ist ganz selbstverständlich, dass die auch mal andere Dinge machen, dass sie auch vielleicht mal singen, dass sie tanzen. Da wird auch nicht so jetzt gesehen. Weißt du, wir sind ja in so einem Ding drin. Du machst bei Let's Dance mit, da habe ich an den Reaktionen, dann habe ich dann so nachgedacht, ja, jetzt hast du den Coolheitsfaktor verloren und so. Jetzt bist du nicht mehr der Coole auf dem Power.
Pausenhof. Ne? Also du bist jetzt nicht mal bei den Gangs, sondern du bist jetzt bei den anderen. So, du stehst jetzt nicht mal bei den, früher waren das bei uns bei den coolen Rauchern oder bei den coolen Skaterjungs, sondern du bist jetzt bei den anderen.
Ja, aber du musst ja auch deinen Kühlschrank voll machen. Du wirst bei Let's Dance gute Kohle kriegen.
Sonst hätte ich es auch nicht gemacht, ganz ehrlich. Und außerdem denke ich mir auch immer, mein Gott, das Leben ist endlich. Ne? Mhm. Also ich habe so viele Erfahrungen leider machen müssen in meinem Leben, auch schon in als Jugendlicher und so, dass ich weiß, das Leben kann ganz schnell vorbei sein. Und die Meinung anderer, wenn sie nicht direkt aus meinem nahen Umfeld kommt, die mir wirklich sehr wichtig ist, diese Meinung meiner besten Freunde oder meiner Familie, der Rest ist mir alles, solange mich einer nicht wirklich kennt und sagt, den finde ich doof, kann ich gar nicht mit umgehen. Ich lese gar nichts. Ich lese nichts. Ich weiß nicht, wie geht's bei dir? Ich lese nichts, was an Kritiken, ich lese gar nichts. Nicht weder positiv, negativ.
Also sagen wir so, es gibt natürlich, wenn du im Fußball unterwegs bist, ich bin so lange glücklich, solange ich für alles beschimpft werde. Du mit deinen Bayern oder ja, war ja klar, dass deine Gladbacher gewinnen. Weißt du, ich bin gebürtig aus Köln. Im Zweifel, weißt du, breche ich nicht Wein zusammen, wenn der erste FC Köln gewinnt. Damit ist ja auch alles gesagt. Ich finde, Kritik ist ja super wichtig, dass man, also du bist ja auch ein total sensibler Mensch, wir kennen es jetzt ein bisschen. Aber du wirst es dir aussuchen, woher das kommt und welche du annimmst und welche du einfach abstreifst. Ich glaube, du kommst nicht dran vorbei, jetzt sind wir beide in unseren 50ern, Dinge auch einfach zu ignorieren. Und einfach so, das dauert ein bisschen. Es gibt auch Kritik, die wirklich nur geäußert wird, um dir weh zu tun in Runden auch.
Ja, vor allem, weil es ja anonym ist. Also diese ganze Social Media ist ja. Diese Kram. Also ich bin doch ganz ehrlich, da war ja auch schon mal die ein oder andere Morddrohung dabei.
Morddrohung?
Ja, das ist, ich habe ja deinen Tourplan gesehen, komm mal in die Stadt XY, wir sind da, wir freuen uns auf dich. Weil du natürlich auch eine Art politische Aussage dadurch tätigst, indem du in einer Fernsehsendung, Satire-Fernsehsendung mit dabei bist, die auch einen quasi auch nicht ganz komplett neutralen Ausdruck hat.
Ist klar, und wenn wir sie gesehen haben, wissen wir auch, aus welcher Richtung das in der Regel kommen wird.
Genau, nicht nur das, aber ich sag dir aber auch was Richtung, sagen wir so.
Ich merke, du wirst vorsichtig. Kann das sein?
Ja, ich muss echt
vor. Nein, ist ja in Ordnung.
Ich bin da auch tatsächlich immer so ein bisschen am, weil weißt du, ich bin da ein bisschen, ich möchte die Leute nicht unnötig provozieren, weil sind zum Beispiel, ich habe mal so ein Special gedreht, da ging es immer ums Klima und da war sich quasi, ich habe einen Spießer gespielt, der gesagt hat, ja, ihr mit euren, da ging es glaube ich um Avocados irgendwie, wusstet ihr eigentlich?
Die brauchen ihr,
also
Wasser,
genau, pass auf, ihr esst kein Fleisch, ne, sagt, die ganzen Wälder werden abgeholzt und ihr fresst aber, das war die Rolle, so hat er geredet, ihr fresst aber Avocados, aber die brauchen tierisch viel Wasser. Du glaubst nicht, dann habe ich eine E-Mail bekommen von einem Herrn, der mich auf Übelste beschimpft hätte. Du, man müsste dich aufschlitzen und keine Ahnung
was. Nein, ehrlich, so?
Ja.
Mit Klarnamen?
Ja, das war sein Problem, das war sein Klarname. Ich habe ihm dann auch ein paar nette E-Mails, man soll auf sowas nicht reagieren.
Ja.
Das war halt auch nicht, es war jetzt aber auch kein hohler Mensch, sondern das war ein, doch gebildeter Herr. Nur der hat da trotzdem diese Wörter alle missbraucht. Ich sage, hören Sie mal, ich gehe gerne mal in eine Diskussion mit Ihnen.
Aber das war justiziabel. Also wenn du wolltest.
Ja, natürlich. Nur, dass es klar ist, alles, was jede Drohung, die es geht, sofort an die Staatsanwaltschaft.
Machst du?
Nee, ich nicht, sondern wenn es zu gewissen.
Reichst du weiter und das wird dann gemacht.
Ja, also das musst du.
Ja.
So. Und, aber bei mir ist halt so, ich möchte in meinem Alltag Social Media, wenn ich betreibe natürlich auch für die Rolle Dennis aus Hürth Social Media und zwar jeden Tag, dann habe ich für mich persönlich gemerkt, weil du musst ja mit deinem Job auch irgendwie klarkommen, dass es mir nicht gut tut, wenn einer drunter schreiben würde, bra, sehr lustig, was für ein Idiot oder irgend sowas, dann denke ich mir, ich halte mich da einfach zurück. Ich selber denke auch so, wenn ich du wäre, wäre ich doch lieber ich. Mhm. In deinem verschissenen Kackleben nichts Besseres zu tun, als so einen blöden Kommentar runterzuschreiben, dann mach das doch. Mhm. Nur ich möchte der Sache einfach keinen Raum geben. Ich möchte nur jetzt habe ich
mich. Aber das ist ja ignorieren.
Das ist ignorieren, aber jetzt kommt das Perverse da kann ich nur Perverse sagen. Jetzt unterhalte ich mich ja sehr gerne mit Experten zum Thema Social Media.
Ja.
Habe ich gestern einen getroffen und er sagt, ja, du machst alles falsch. Du musst Traffic haben und du musst dich mit den Leuten auseinander. Am besten ist, wenn du dich mit denen hinsetzt und diskutierst. Streite doch mit denen. Je mehr du dich mit denen streitest, und das ist ja auch ein bisschen das Geheimnis dieser ganzen Leute, die sehr viel Erfolg haben bei Social Media, du musst polarisieren und du musst dich mit den Leuten streiten. Die Leute müssen sich darüber unterhalten, was du da machst. Und am besten ist auch noch, wenn sie sich drüber streiten und so weiter. Das ist das Beste, was dir passieren könnte, weil dann, dann hast du mehr Traffic und du bist auch nach vorne gespielt.
Willst du so sein?
Ja, deswegen bin ich ja wahrscheinlich so ein bisschen auch so der altmodische. Ich finde deswegen Fernsehen ja ganz klasse. Mittwoch 21.15 Uhr kommt die Sendung und dann gibt es vielleicht ein, zwei Reaktionen darauf, aber dann ist es einfach ein Angebot zur Annahme. Wer es nicht sehen will, guckt halt nicht hin.
Also ich bin jetzt beim Doppelpass. Jetzt am Sonntag. Und da machst du ja schon Gedanken, du willst ja nicht da irgendwie, bist ja Sportjournalist, das ist ja schon, also am Ende ist es eine Sendung, die zuspitzt, ist ja auch ein Stammtisch, ne, aber gucken ja viele, ne. Und dann bereitest du dich schon vor und denkst, okay, jetzt ein paar Spiele muss ich auf dem Schirm haben und dann willst du was Substanzielles beitragen. Ich nenne keinen Namen, aber dann mal da gestanden, da gibt es immer diese Werbepausen, sehr langen, vielen Werbepausen in dieser Sendung. Und da war ein Schiedsrichter. Und der ist im Prinzip dahin gefahren und hat nur eine steile These rausgehauen, wo er wusste, okay, die zündet jetzt und die polarisiert und darum ging es ihm. Na?
Na klar.
Ja, aber weißt du, wenn ich dann da so stehe, denke ich, wirklich so ist das Geschäft? Wollen wir das wirklich so machen? Fängt er da auch bei einem selber an, das ist ja fast wieder ein neues Thema. Halte ich denn Grauzone und mittelmäßige Aussagen oder abwägende Aussagen, sind die mir überhaupt noch schrill genug und bringen die mich in meinem Leben weiter? Oder kann ich die Wahrheit nicht ertragen? Also das ist die Frage, wie bewege ich mich in dem Ganzen? Und da bin ich heilfroh, den Fußball zu haben. Da gibt es ein Ergebnis. Vielleicht gewinnt Dortmund oder Köln und ich weiß nicht was. Und damit kann ich was machen. Und diese Zuspitzung, die liebe ich auch. Aber im echten, realen Leben, Stichwort Avocado oder das, was du eben sagst, ist das doch fürchterlich.
Nee, also, es ist auch, aber du, es ist auch...
Wir sind ja auch Eltern, wir haben Kinder. Ich meine, wenn du den Kindern, ja. so kommst du keinen Meter weit in deiner Erziehung.
Nein, vor allen Dingen, ich wehre mich da halt auch natürlich so ein bisschen gegen und sag mir reicht das, was ich hab,
ja.
Oder dann, weil es auch geht darum, Tickets zu verkaufen. Und das ist, du weißt ganz genau, du kannst, also wenn ich mir vor allen Dingen Veranstaltungen von anderen sehe, Leute, die polarisieren, vor allen Dingen auch mittlerweile politisch, wo man ganz klar ist, die sind politisch ganz klar auf einer Seite, ja. Die füllen Hallen damit, obwohl sie gar nicht darüber reden, aber das ist einfach klar, es ist eine Aussage jetzt, ne?
Ja.
Oder so. Also oder die ganz klar jetzt auch mal auch vielleicht eben anti-gendern und dieses Mann-Frau-Spiel auf einer anderen, da habe ich eine alte angelabert, die so, ich komm halt, ich fick dich, so, dann ist die Halle voll.
Der sagt's wenigstens.
Der sagt so, wenigstens. Oder es wird halt so drüber gelacht, weil es wird halt eine ganz klare Rolle gespielt.
Ja,
so, was ist aber auch aus meiner Sicht, und deswegen bin ich damit immer vorsichtig, ich bin da sehr liberal, ich sage dann, okay, nee, also wenn das dann so ist, das ist aber, schaut euch die Zuschauerzahlen an, genauso wie das auch das Thema Fernsehen für mich, ich kann dieses ganze Reality-Formate, das kann ich eben nicht ignorieren. Da kann ich sagen, nee, liebes, und da sage ich auch ganz klar, lieber RTL, ihr seid dafür verantwortlich.
Mhm.
Ihr müsst den Leuten mal ein anderes Alternativprogramm geben. Ich finde es schwierig, wenn du jetzt nur noch Live-Kopulation im Fernsehen hast, der hat gesagt, ich hab gesagt, der hat gesagt, und dann hat sie gesagt, der hat gesagt, der hat gesagt, ich mach mal der drum und den Dings. Und dann gibt es da Traffic rüber, die Leute diskutieren darüber, weil die irgendwie davon abschalten.
Naja, das ist ja Heimatfilm in anders. Ich meine, damals 50er, Anfang 50er, Deutschland noch in Schutt und Asche und langsam im Aufbau befindlich, Riesenerfolg mit Heimatfilmen, die gar keine Probleme aufgegriffen haben. Ich will jetzt nicht die Zeit, in der wir jetzt leben, mit dieser Zeit vergleichen, aber es ist schon eine ziemlich herausfordernde Zeit. Also Stichwort Eskapismus und dass genau das eigentlich einer Logik folgt, dass der Mensch sich danach sehnt, dass es um Pascal und Janice ging und haben die jetzt oder nicht?
Passend.
So,
genau.
Ja.
Passend dazu habe ich, weil mich das auch so interessiert. Ich finde halt immer, weißt du, wenn man öffentlich sich hinstellt und sagt, ich finde das sehr schwierig, diese ganzen Reality-Formate, dann muss man sich auch ein bisschen informieren und das tue ich dann auch. Ich hab Studien gelesen, ich habe gefragt, ey, weil am Ende des Tages muss ich akzeptieren, dass das gute Quote hat, weil die Sender sitzen mir gegenüber, wenn ich mich mit denen treffe und ich möchte ihnen mal wieder eine Samstagabendshow für die ganze Familie, weil das Erfolg von Let's Dance ist Es ist was für die ganze Familie, Mann. Die Kinder sitzen dort im Frotti-Schlafanzug und dürfen auch mal was Süßigkeiten essen und freuen sich auf die Sendung. Und es ist ein Familienprogramm und die Eltern wissen ganz genau, ey, das ist auch im Rahmen das. Mhm. Da haben sich Leute Mühe gegeben. Mhm. So. Aber weißt du, deswegen muss man das akzeptieren. Und ich habe mich mal interessiert, wer guckt das denn? Wer guckt dieses Reality? Und das Überraschende für mich war, das sind meistens überdurchschnittlich intelligente Menschen, die sich das anschauen. Also eigentlich auch mein Publikum, was ich gerne live, wenn ich komme, für die eine ist es Comedy, für die anderen ist Kabarett, soll sich jeder aussuchen, die ich da sitzen habe. So, also darf ich, gehe ich jetzt zum Beispiel hin und sage, okay, dann darfst du niemanden verurteilen, dann ist es halt das, was die Leute sehen wollen. Mein großes Problem an der Stelle ist aber, wenn ich jetzt aber einem Sender, egal welchen Sender, was vorstellen möchtet, da haben die immer nur eine Bubble im Kopf. Was hat gerade Quote? Was hat gerade Erfolg? Dann sitzt mir ein Sender tatsächlich gegenüber und sagt mir, machen Sie doch Love Island, das Magazin, Sie hauen ja auch immer so coole Sachen raus. Und da ist bei mir dann so eine Grenze, wo ich sage, nein, ich kann damit nichts anfangen. Hm. Ich kann damit verdammt nochmal nichts anfangen. Ich habe keine Lust, aufgespritzte Ladies zu kommentieren. Weiß ich nicht, die irgendwie bei Aldi klauen, weil es billiger ist und sich darüber definieren, sich nach vorne spulen zu lassen und ihr Ziel ist es, mal im Dschungelcamp zu sein. Sondern ich möchte sehr, sehr gerne von diesen 80 Millionen Menschen, die Fernsehen gucken, muss es doch ein paar Leute geben, die genauso denken wie ich. Und es ist gar nicht so politisch zu sagen, ich hasse das, sondern die einfach damit nichts anfangen. Ich möchte ein Alternativprogramm machen. Mhm. Ich möchte gerne alternativ, und da sind auch bestimmt 10 oder 20 Millionen dabei, wo man einfach weiß, nee, pass mal auf, Thema Reality hat hier keinen Platz, sondern lass uns doch mal ganz normale Fernsehunterhaltung machen.
War das jetzt ein Hilferuf?
Das ist ein Hilferuf, weil und das wissen halt andere Leute nicht, die mit den Medien nichts zu tun haben, wie erschreckend das ist, bei großen Fernsehsendern zu sitzen, dort einen Termin zu haben und die sind selber total leer. Die sind einfach, du guckst in leere Gesichter.
Leer.
Sie haben noch nicht mal früher war es so, du hast denen was vorgestellt und dann saß du in einem Raum und dann haben die gesagt, ja, guck mal hier, was wir hier alles machen. Wir zeichnen die ganzen Live-Programme von den ganzen tollen Comedians da auf. Was wollen wir mit dir? Da hast du quasi verbal eins aufs Maul bekommen, von wegen, dich kennt keine Sau, dich will keiner sehen. Aber heute ist es nur noch so, dass du dich mit irgendwelchen Redakteuren triffst, die sagen, ja, du unter vorgehaltener Hand, hier ist so Krise, ist alles schlimm und wir warten ja nur noch, dass die Bosse endlich entlassen werden. Und dann können wir arbeiten. Und das ist so, das weiß der Fernsehzuschauer nicht und fragt sich, warum ist denn da nur noch, und auch zu beleiden, warum läuft nur noch Scheiße im Fernsehen? Weil sie nur noch das Feld beackern, was sie denken, was gerade Erfolg hat. Das hat früher auch funktioniert. Das ist ganz klar wahr. Früher, wir müssen jetzt ganz viele Sketch-Comedies haben, dann hat man so noch Sketch-Comedies gesehen oder man hat jetzt nur noch Late-Nights gesehen oder so. Und jetzt ist es aber Reality und die raffen nicht, dass wir am Ende der Fahnenstange damit. Also was anderes als das ist nur noch Live-Schlachtung.
Ja, aber das scheint wichtig zu sein.
Anscheinend.
Ja, aber
deswegen falle ich anscheinend aus der Zeit.
Ich glaube, wir beide fallen da. Weißt du was?
Was?
Das finde ich total spannend, mit dir über sowas zu reden. Woche für Woche für Woche. Und am Ende hast du eigentlich nur den Rat, die kein Ratgeber zu hören. Weil wir haben vor, solche Themen hier zu besprechen, oder?
Absolut. Ich habe jetzt schon das Gefühl, Matt, verdammt nochmal, ich hätte noch ein bisschen länger gequatscht.
Ja, absolut. Aber weil du es eben gesagt hast, du bist da als Dennis aus Hürth, weil das sollten wir schon erwähnen, nach wie vor unterwegs. Man kann nach wie vor wahnsinnig viele Tickets kaufen. Es ist wirklich wunderbar, dich da zu sehen. Ups. Und du bist auch bei Insta unterwegs als @Dennis aus Hürth.
Ja, genau. Da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Du siehst ja, ich bin ja halt wirklich Social Media mäßig ganz weit vorne. Ja. Der-Dennis.com, glaube ich, heiße ich.
Mhm. Sehr schön.
Der Dennis aus Hürth. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall nur bei mir gibt es einen blauen Haken. Bei den ganzen anderen, ich glaube, es gibt 20 mittlerweile, die sich als Dennis ausgeben.
Ehrlich?
Das musst du ja auch immer wieder gucken. Ich habe früher Social Media nur gemacht, weil mein Anwalt mir gesagt hat, du darfst es nur machen. Du musst es auf jeden Fall machen. Wenn du es anderen verbietest, musst du es halt, das ist vielleicht doch ein kleiner Rat. Du musst auf jeden Fall selber einen Account haben, sonst kannst du es den Leuten nicht immer verbieten.
Ja, verstehe. Verstehe.
Also das Problem ist nur, dass sie damit zum Teil halt auch Geld verdienen, aber auch komische Sachen raushauen, hinter denen du natürlich nicht stehst.
Natürlich. Ja, das, ach ja, das ist ja auch mit KI zum Beispiel ein Riesenthema mit Stimme. Also, ne, das, ich habe da Angst vor, der Stimme, ne? Dass die genutzt wird für irgendwelche Zwecke. Ja, ja, absolut.
Zu Recht.
Wir versuchen natürlich in die Keinratgeber für euch, ich sag mal, eine Routine zu etablieren und das bei der ersten Folge. Am Ende einer jeden Folge sagen wir, worum es bei der nächsten geht.
Stimmt.
Wir müssen uns auf ein Thema verständigen. Hast du einen Vorschlag?
Ich auf jeden Fall. Auftritte und andere Katastrophen.
Also was für ein schönes Thema.
Ja, ein sehr unangenehmes Thema. Ich habe mir auch hier vorgenommen, auch mal Sachen zu erzählen, die man vielleicht nicht erzählen sollte.
Die dir passiert sind?
Die mir auch, also die sind vielleicht sehr lustig, aber in dem Moment eine absolute Katastrophe gewesen. Aber ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt.
Aber die Sache, von der ich glaube, dass du sie erzählen wirst, die fand statt vor 6000 Menschen und sie ist nicht nur dir passiert, sondern auch im unmittelbaren Umfeld anderen Leuten. Kann man das so sagen?
Sie hatten auch damit zu tun. Sie hatten auch damit zu tun. Sag mal, der Begriff, ich würde mal sagen, ich glaube, ich hatte echt Schiss bei dem Auftritt.
Ich musste auch mal abbrechen auf der Bühne vor Publikum und rannte Richtung Klo, aber mehr in der nächsten Folge von Die Keinratgeber.
Die Keinratgeber ab jetzt jeden Montag und wir freuen uns auf euch.
Abonniert uns, empfehlt uns, habt eine gute Zeit. Tschüss, sagen der Martin.
Und der Sven. Wird das mit V geschrieben?
Ja.
Keinratgeber. Vom Leben und anderen Zumutungen. Dein Podcast mit Martin Klempner und Sven Pistor.